yeah. Wir leben in einem Land, in dem mehr Schranken stehen als Wege gibt. Mehr Mauern als Brücken, die Stimmung ist negativ. Und die Alten fragen, warum rauche ich täglich Weed? Warum sind ich und meine ganze Generation so depressiv? Wir sind jeden Tag umgeben von lebenden Toten. Umgeben von Schildern, die uns sagen, betreten verboten. Umgeben von Skeletts, die Türken und Afrikanern das Leben nehmen. Während Bullen daneben stehen, um Probleme aus dem Weg zu gehen. Umgeben von Ja-Sagern, die alles nur nachlabern. Den kaltes, dunkles Blut pumpt durch die Schlagadern. Umgeben von Kinderschändern, die Graben aber Wählen kriegen. Genau wie die scheiß Nazis, deren Opfer uns unter der Erde liegen, hat dieses Land wirklich nicht mehr zu bieten, als ein paar Millionen Arschgesichter mit einer Fresse voller Hämorrhoiden. Die meinen dieses Land sehr zu lieben, doch sind nicht sehr zufrieden. Hast du euren Frust oder warum seid ihr hier geblieben? Ich muss mich von euch ganzen Schlappschwänzen abgrenzen, all den ganzen Hackfressen, die mich jeden Tag stressen. Sind die gleichen Leute an der Spitze, die sich satt essen, und Minderheiten werden zu Mehrheiten trotzdem vergessen. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum, denn man versucht, um ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben. Wäg mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum.
Noam Chomsky, der neue Krieg gegen den Terror. Aus einem Vortrag aus dem MIT-Forum für Technologie und Kultur am 18. Oktober 2001.
Einblicke in unsere eigene Kultur und Gesellschaft und das, was jetzt im Augenblick passiert, gewinnen wir, indem wir fragen, wie viel wissen wir darüber? Wie viel reden wir darüber? Wie viel lernen wir darüber in der Schule? Wie viel davon ist auf den ersten Seiten der Zeitungen zu lesen?
Der neue Krieg gegen den Terror. Ich setze für dieses Gespräch zwei Annahmen voraus. A. Anerkennung der Fakten. Die Ereignisse am 11. September waren eine grauenhafte Gräueltat. B. Unser Ziel besteht darin, die Wahrscheinlichkeit solcher Verbrechen zu verringern, egal ob sie gegen uns oder gegen jemand anders verübt werden sollen.
Nach der ersten Woche der Bombardierungen berichtete die New York Times in einer Kolumne auf der letzten Seite, dass es nach den Berechnungen der Vereinigten Staaten bald 7,5 Millionen Afghanen geben wird, die sogar eine Scheibe Brot dringend benötigen werden, und dass nur noch wenige Wochen übrig sind, bis der raue Winter Lieferungen in viele Gegenden völlig unmöglich machen wird. Der UN-Sonderbeauftragte für Nahrung bat die Vereinigten Staaten, die Bombardierung einzustellen. Die wichtigsten Hilfsorganisationen Oxfam, Christian Aid und andere schlossen sich dieser Bitte an, um zu versuchen, Millionen von Opfern zu retten.
Darüber kann man in der New York Times keinen Bericht finden. In der Boston Globe gab es eine Zeile darüber, die in einem Artikel über ein anderes Thema, Kaschmir, versteckt war. Ein Einblick in die Elitekultur, der Kultur, der wir angehören. Wir wissen nicht, was auch immer passieren wird, aber es werden Pläne gemacht und Programme implementiert, und zwar unter der Annahme, dass sie zum Tod mehrerer Millionen Menschen führen werden. Sehr beiläufig und ohne Kommentare, kein besonderes Nachdenken darüber. Das ist hier in den USA und in einem Teil Europas normal. Nicht in der restlichen Welt, auch nicht in einem großen Teil Europas. Wir könnten sehr viel tun, um das, was passiert, zu beeinflussen.
War der 11. September 2001 ein historisches Ereignis? Das letzte Mal, dass das nationale Territorium der USA angegriffen oder auch nur davon bedroht wurde, war, als die Briten 1814 Washington niederbrannten.
Fast 200 Jahre lang haben wir, die USA, die indigene Bevölkerung, das heißt viele Millionen Menschen, vertrieben oder fast vollständig vernichtet. Halb Mexiko erobert, die ganze Karibik und Mittelamerika geplündert und verwüstet. Haben Hawaii und die Philippinen erobert und dabei Hunderttausende Filipinos getötet. Im Fall Europas war die Geschichte sogar noch schrecklicher als unsere. Im 17. Jahrhundert wurden wahrscheinlich etwa 40% der deutschen Bevölkerung in einem einzigen Krieg ausgelöscht. Hunderte Jahre lang hat Europa beiläufig Menschen auf der ganzen Welt massakriert. Der Kongo hat nicht Belgien angegriffen. Indien hat nicht England angegriffen. Algerien hat nicht Frankreich angegriffen. Während dieser ganzen mörderischen Periode hindurch waren es Europäer, die sich gegenseitig abschlachteten und Europäer, die Menschen andernorts abschlachteten. Die Steigerungsform war dann der industrialisierte Mord, der Holocaust an Millionen Mitbürgern jüdischer Religion.
Als das gegenseitige Abschlachten 1945 erstmal aufhörte, hatte das nichts mit Demokratie zu tun und nichts mit modischen Vorstellungen, keinen Krieg gegeneinander zu führen. Es geschah, weil die Europäer, einschließlich der USA, so massive Vernichtungswaffen entwickelt hatten und alle begriffen, dass das nächste Mal, wenn sie dieses Spiel spielen würden, es das Ende der Welt bedeuten würde.
Denkwürdig sind dann auch die unnötigen Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki mit Hunderttausenden von Opfern.
Seit dem Zweiten Weltkrieg hat diese Gewalt in großem Ausmaß um die Welt gegriffen. Der Kampf fand anderswo statt. Es waren andere, die abgeschlachtet wurden. Nicht hier, nicht auf nationalem Gebiet. Der 11. September 2001 war ein historisches Ereignis. Es war ein Angriff auf das nationale Territorium der USA. Es ist das erste Mal, dass die Kanonen in die andere Richtung zielten. Das ist auf radikale Weise neu. Die Welt sieht sehr unterschiedlich aus, je nachdem, ob man die Leine hält oder Jahrhunderte hindurch damit verprügelt worden ist. Der Schock und die Überraschung in Europa und seinen Ausläufern, wie hier, ist sehr verständlich.
Eight miles high, and when you touch down, you'll find that it's stranger than known. Signs in the street that say where you're going, they are somewhere just being there.
Was ist der Krieg gegen den Terrorismus? Und was ist Terrorismus?
Der Krieg gegen den Terrorismus ist an höchsten Stellen beschrieben worden. Als ein Kampf gegen eine Plage, einen Krebs, der von Barbaren verbreitet wird, von verdorbenen Gegnern der Zivilisation selbst. Die Worte stammen von Präsident Reagan und seinem Innenminister. Die Reagan-Regierung verkündete vor 20 Jahren den Krieg gegen den internationalen Terrorismus als das Herzstück der US-Außenpolitik. Die Reagan-US-Regierung antwortete auf diese von verdorbenen Gegner der Zivilisation verbreitete Plage, indem sie ein internationales terroristisches Netzwerk von nie gekanntem Ausmaßen aufbaute, das massive Gräueltaten auf der ganzen Welt verübte.
Solches haben sie nicht in der Grundschule gelernt, denn solche Geschichtsschreibung erscheint nicht in Schule und Medien.
Zu Reagans US-Krieg gegen Nicaragua gibt es Urteile der höchsten internationalen Autoritäten, des Internationalen Gerichtshofes, des Weltgerichtshofes, des UN-Sicherheitsrates. Dieser Terrorismus des US-Kriegs gegen Nicaragua ist extremer gewesen als die Ereignisse des 11. September. Er hat Zehntausende Opfer gefordert und das Land vielleicht unwiderruflich ruiniert. Wie oft ist dieser umstrittene Fall in den Kommentaren des letzten Monats erwähnt worden? Nicaraguas Antwort: Sie haben nicht geantwortet, indem sie Bomben auf Washington abwarfen. Sie antworteten, indem sie vor den Weltgerichtshof gingen und einen Fall präsentierten, bei dem sie ohne Schwierigkeiten Beweise vorlegen konnten. Der Weltgerichtshof verurteilte, was er als unrechtmäßige Anwendung von Gewalt bezeichnete. Ein anderes Wort für internationalen Terrorismus. Und forderte auf, das Verbrechen zu beenden und massive Reparationsleistungen zu zahlen. Die USA wiesen die Entscheidung des Gerichts natürlich verachtungsvoll zurück und verkündeten, die Jurisdiktion des Gerichtshofes von diesem Zeitpunkt an nicht mehr anzuerkennen. Daraufhin wandte sich Nicaragua an den UN-Sicherheitsrat, der eine Resolution erwog, die alle Staaten dazu aufrief, die internationalen Gesetze zu befolgen. Niemand wurde namentlich genannt, aber alle verstanden, worum es ging. Die Vereinigten Staaten legten ein Veto ein. Die USA sind bis heute der einzige Staat, der sowohl vor dem Weltgerichtshof wegen internationalen Terrorismus verurteilt worden ist und ein Veto beim UN-Sicherheitsrat eingelegt hat gegen eine Resolution, die die Staaten dazu aufrief, die internationalen Gesetze zu achten. Daraufhin wandte sich Nicaragua an die UNO-Generalversammlung. Die UNO-Generalversammlung erließ eine ähnliche Resolution. Dieser Resolution widersetzten sich nur die Vereinigten Staaten, Israel und El Salvador. Und im folgenden Jahr waren es dann noch USA und Israel, die gegen die Befolgung der internationalen Gesetze stimmten. Nicaragua hat alle Mittel versucht. Es gab keine gesetzlichen Möglichkeiten mehr. Sie funktionieren nicht in einer Welt, die von Gewalt regiert wird.
Die Vereinigten Staaten antworteten auf den Weltgerichtshof und den Sicherheitsrat, indem sie den Krieg unverzüglich eskalierten. Die Bedingungen des Krieges wurden geändert. Zum ersten Mal wurden offizielle Befehle an eine terroristische Armee gegeben, sich von der nicaraguanischen Armee fernzuhalten und sogenannte weiche Ziele, das heißt ungeschützte zivile Ziele, anzugreifen. Die Vereinigten Staaten kontrollierten den Luftraum über Nicaragua vollkommen. Die Söldnerarmee war mit fortschrittlichen Kommunikationsmitteln ausgerüstet und konnte Instruktionen über die Stellungen der nicaraguanischen Armee erhalten, um landwirtschaftliche Kollektive, Krankenhäuser und so weiter, weiche Ziele also, ungestraft angreifen zu können.
Welche Reaktionen gab es darauf? Es gab eine Reaktion darauf. In der Mainstream-Diskussion wurde appelliert, wir sollten diese Politik nicht so schnell kritisieren, wie es Human Rights Watch eben gerade getan hatte. Eine vernünftige Politik müsste der Prüfung der Kosten-Nutzen-Analyse genügen. Zitat: Die Analyse der Menge an Blut und Elend, die sie fordern wird, und der Wahrscheinlichkeit, dass am Ende die Demokratie folgen wird. Axiomatisch ist, dass die US-Eliten das Recht haben, diese Analyse vorzunehmen und das Projekt durchzuführen, wenn es ihre Anforderungen besteht. Es funktionierte. Als Nicaragua dem Angriff der Supermacht USA endlich erlag, priesen die Kommentatoren laut und begeistert die angewandten Methoden. Das Times-Magazin lobte den Erfolg der angewandten Methoden, die Wirtschaft zu zerstören und einen langen, tödlichen Krieg zu führen, bis die erschöpften Einheimischen die unerwünschte Regierung selbst stürzen. Mit Kosten, die für uns minimal sind. Und die Opfer mit zerstörten Brücken, sabotierten Elektrizitätswerken und ruinierten Farmen zurücklassen und den gewünschten US-Kandidaten somit ein siegreiches Wahlversprechen zur Verfügung stellt, das Elend des Volkes von Nicaragua zu beenden.
In den Expertendiskussionen in Europa taucht immer noch die Aussage auf, Terrorismus sei eine Waffe der Schwachen. Siehe auch Dreisat, 21.12.2001, Diskussionen mit Sloterdijk und anderen. Die Kultur, in der wir leben, enthüllt mehrere Fakten. Gewalt funktioniert meistens. Das ist Weltgeschichte. Wie andere Formen der Gewalt ist Terrorismus in erster Linie eine Waffe der Starken. Es ist ein sehr schwerer analytischer Fehler zu sagen, dass der Terrorismus die Waffe der Schwachen ist. Er wird für eine Waffe der Schwachen gehalten, weil die Starken auch die doktrinären Systeme kontrollieren und ihr Terrorismus nicht als Terrorismus zählt.
Nach dieser Lesart beschützten die Nazis die ansässigen Bevölkerungen im besetzten Europa vor dem Terrorismus der Partisanen und übten Gegenterrorismus aus. Nach dem Krieg führte die US-Armee ausführliche Studien über die Gegenterroroperationen der Nazis in Europa durch. Die USA griffen sie auf und führten sie selbst auf, oft gegen die gleichen Ziele des ehemaligen Widerstandes. Das Militär studierte die Methoden der Nazis und veröffentlichte interessante Studien darüber, in denen sie diese manchmal kritisierten, weil sie nicht effizient genug ausgeführt worden waren. Das habt ihr nicht richtig gemacht. Das habt ihr richtig gemacht. Aus diesen Methoden und mit der Beratung der Wehrmachtsoffiziere, die in die USA geholt worden waren, entstanden die Handbücher für die Aufstandsbekämpfung, für Gegenterror, für den sogenannten Konflikt niederer Intensität, Low Intensity Warfare. Und das sind die Verfahren, die die Anführer der westlichen Zivilisation, das sind wir, die USA, als die richtige Vorgehensweise betrachteten und zu dem sie dann selbst griffen. Terrorismus ist nicht die Waffe der Schwachen.
Wie ist die Art, in der all dies betrachtet wird? Eine Art, es zu betrachten, besteht darin, es zu unterdrücken, so dass fast niemand etwas davon gehört hat. Es wird unterdrückt in ideologischer und anderer Hinsicht. Die Macht der amerikanischen Propaganda und Indoktrinierung ist so groß, dass die Fakten sogar unter den Opfern selbst weitgehend unbekannt sind. Wenn man sich mit Menschen in Argentinien unterhält, muss man sie daran erinnern: Oh ja, das ist passiert, wir hatten es vergessen.
Detaillierte Datensuche ergab. Gedanken, dass Nicaragua das Recht gehabt haben könnte, sich selbst zu verteidigen, werden als empörend betrachtet. Es gibt praktisch keinen einzigen Hinweis in den Mainstream-Kommentaren, der andeutet, dass Nicaragua dieses Recht gehabt haben könnte. Diese Tatsache wurde von der US-Reagan-Regierung und ihrer Propaganda ausgebeutet. Sie streuten regelmäßig Gerüchte aus, die Nicaraguaner würden von den Russen MiG-Kampfjets erhalten. Die Nicaraguaner hatten versucht, Kampfflugzeuge aus Europa zu erhalten. Aber die Vereinigten Staaten hatten ihre Verbündete unter Druck gesetzt, ihnen keine Verteidigungsmittel zu senden. Nicaragua liegt nur 2 Tagesmärsche von Harlingen, Texas, entfernt. Die USA riefen 1985 einen nationalen Notstand aus, um das Land vor der Bedrohung aus Nicaragua zu schützen. Also war es viel besser, wenn sie Waffen von den Russen erhielten. Wozu sie Kampfflugzeuge haben wollten? Die USA hatte die absolute Kontrolle über ihren Luftraum und benutzte das, um der terroristischen Armee Instruktionen zu liefern, die es ihr ermöglichte, weiche Ziele anzugreifen, ohne auf eine Armee zu stoßen, die diese verteidigen konnte. Sie würden ihre Kampfflugzeuge für nichts anderes benutzen. Aber der Gedanke, dass es Nicaragua gestattet sein sollte, seinen Luftraum gegen den Angriff einer Supermacht zu schützen, die terroristische Streitkräfte darauf ansetzte, zivile Ziele anzugreifen, Das wurde in den Vereinigten Staaten als empörend betrachtet. Sehen Sie selbst nach. Nicaragua war in den 80er Jahren ziemlich zerstört worden und ist seitdem in so ziemlich jeder Hinsicht wirtschaftlich-demokratisch vollkommen zusammengefallen. Es ist nun das zweitärmste Land der Hemisphäre. Und wenn Sie die anderen Staaten in der Region ansehen, war der Staatsterror dort viel extremer und ebenso nach Washington zurückzuverfolgen. Nicaragua liegt bei der Anzahl von US-Interventionen im 20. Jahrhundert an der zweiten Stelle. Es ist das zweitärmste Land. Eigentlich wetteifert es mit Guatemala. Das ärmste Land ist natürlich Haiti, das zufälligerweise auch zum Opfer der bei weitem meisten US-Interventionen des 20. Jahrhunderts geworden ist. Wir haben es vollkommen verwüstet. Es ist das ärmste Land.
A Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto voy para Mayarín. Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar.
Es geschah auch anderswo auf der Welt. Nehmen wir zum Beispiel Afrika. USA und United Kingdom, also Großbritannien, unterstützte Angriffe in Südafrika. Alleine während der US-Regierung töteten südafrikanische Angriffe gegen benachbarte Länder mit Unterstützung der USA und Großbritanniens mehr als 1,5 Millionen Menschen und verursachten Schäden und Zerstörungen im Wert von 60 Milliarden Dollar.
Kolumbien, Türkei.
Der schlimmste Menschenrechtsverbrecher der 90er Jahre ist Kolumbien gewesen. Es ist ebenfalls der bei weitem führende Empfänger US-militärischer Hilfe der 90er Jahre gewesen. Zur Aufrechterhaltung des Terrors und der Menschenrechtsverletzungen. Als größter Empfänger von US-Waffenverkäufen weltweit überstieg Kolumbien 1999 die Türkei. Israel und Ägypten sind eine Kategorie für sich. Die Türkei erhielt immer eine Menge US-Waffen. Es ist strategisch platziert, ist ein NATO-Mitglied und so weiter. Aber der Zustrom von Waffen an die Türkei stieg 1984 stark an. Es hatte nichts mit dem Kalten Krieg zu tun. Russland war gerade dabei zu kollabieren. Doch der Waffenstrom blieb hoch von 1984 bis 1999.
Was passierte zwischen 1984 und 1999?
1984 begann die Türkei einen großen terroristischen Krieg gegen die Kurden im Südosten der Türkei. Da stieg die US-Militärhilfe an. Es waren Kampfflugzeuge, Panzer, militärisches Training und so weiter. Die Unterstützung blieb hoch, als die Gräueltaten während der 90er Jahre eskalierten. 1997 war die US-Militärhilfe an die Türkei höher als in der ganzen Periode von 1950 bis 1983 zusammen.
Die Ergebnisse waren beeindruckend. Dies führte zu 2 bis 3 Millionen Flüchtlingen, eine der schlimmsten ethnischen Säuberungen der späten 90er Jahre. Zehntausende Menschen wurden getötet, 3.500 Siedlungen und Dörfer zerstört, viel mehr als im Kosovo, sogar unter der NATO-Bombardierung. Und die USA lieferte 80% der Waffen, zunehmend mehr, je nachdem, wie auch die Gräueltaten zunahmen. Der türkische Terror, der natürlich als Gegenterror bezeichnet wurde, hat funktioniert. Was das Ganze besonders bemerkenswert macht und wahrscheinlich in der Geschichte einzigartig ist, ist, dass dies alles inmitten einer riesigen Welle von Selbstgratulationen westlicher Intellektueller stattfand. Dass wir für Prinzipien und Werte ständen, uns der Beendigung der Unmenschlichkeit überall in der neuen Ära und diesem oder jenem verschrieben hätten und so weiter.
Wir können natürlich keine Gräueltaten nahe der NATO-Grenzen tolerieren. Das wurde immer wieder wiederholt. Nur, innerhalb der NATO-Grenzen, da tolerieren wir nicht nur viel schlimmere Gräueltaten, sondern können auch noch zu ihnen beitragen. Dies in einer freien Gesellschaft fertigzubringen, ist eine ziemlich beeindruckende Leistung für ein Propagandasystem. Solche Leistung erwartet man von einem totalitären Staat.
Die Türkei ist sehr dankbar. Premierminister Ecevit gab bekannt, sehr enthusiastisch, dass die Türkei der Koalition gegen den Terror beitreten würde, dass sie Truppen beisteuern würden, sogar mehr so als andere. Ecevit sagte, wir schulden den USA sehr viel, weil die USA das einzige Land gewesen sind, das bereit war, so massiv zu unserem eigenen, in seinen Worten, antiterroristischen Krieg beizutragen. Das heißt, zu den eigenen, massiven ethnischen Säuberungen, den Gräueltaten und dem Terror. Andere Länder halfen ein wenig, hielten sich aber im Hintergrund. Die USA beteiligten sich entscheidend. Sie konnten das tun aufgrund des Schweigens, das richtige Wort wäre Ergebenheit, der gebildeten Klassen und Intellektuellen, die mit Leichtigkeit etwas darüber hätten herausfinden können. Man kann Menschenrechtsberichte lesen, man kann alle Arten von Dingen lesen, aber wir, die USA, entschieden uns, stattdessen zu den Gräueltaten beizutragen und die Türkei ist sehr glücklich, sie schulden uns viel dafür, und werden daher Truppen beisteuern, genau wie während des Krieges in Serbien.
Die Türkei wurde gepriesen wegen des Einsatzes ihrer F-16-Flugzeuge, die wir, die USA, ihr zur Verfügung gestellt hatten, um Serbien zu bombardieren. Die gleichen Flugzeuge hatte die Türkei gegen ihre eigene Bevölkerung eingesetzt, bis es ihr endlich gelang, den internationalen Terror, wie sie ihn nannten, zu zermalmen. Die kurdischen Fraktionen im Irak sind gespalten. Die türkisch-kurdische PKK gab nach der Verschleppung ihres Führers Öcalan den bewaffneten Kampf auf und fordert eine friedliche politische Lösung nun.
Was ist Terrorismus?
Wenn man sich die Definition der Kriegsführung niedriger Intensität ansieht, die offizielle US-Politik ist, stellt man fest, dass die Kriegsführung niedriger Intensität nur ein anderer Name für Terrorismus ist. Deshalb bezeichnen alle Länder, soweit mir das bekannt ist, alle entsetzlichen Taten, die sie begehen, als Gegenterrorismus. Man kann die jetzigen Definitionen nicht verwenden. Man muss darauf achten, eine Definition zu finden, die keine falschen Konsequenzen nach sich zieht. 1987, auf dem Höhepunkt des Ersten Krieges gegen den Terrorismus, erließ die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine starke Resolution, die Terrorismus in der höchsten Form verurteilte und alle Staaten aufrief, ihn auf jede mögliche Weise zu bekämpfen. Sie wurde fast einstimmig angenommen. Honduras enthielt sich der Stimme, die üblichen zwei, USA und Israel, stimmten dagegen. Warum sollten die USA und Israel gegen eine Resolution stimmen, die den Terrorismus in höchster Form verurteilte, im Grunde mit dem ziemlich gleichen Ausdrücken, die von der Reagan-Regierung benutzt wurden? Dafür gibt es einen Grund. Diese Resolution beinhaltet einen Paragraphen, der besagt, dass nichts in dieser Resolution das Recht von Menschen beeinträchtigen würde, die gegen rassistische und kolonialistische Regime oder fremde Militärregierungen kämpfen, ihren Widerstand mit Unterstützung anderer für ihre gerechte Sache fortzuführen.
Die USA und Israel können dies nicht akzeptieren. Der Hauptgrund war Südafrika, das offiziell als Verbündeter bezeichnet wurde. In Südafrika gab es im offiziellen Wortlaut eine terroristische Macht. Eine der schwarzen Befreiungsbewegungen war der ANC, der Afrikanische Nationale Kongress. Die USA konnten sich sicher nicht die Aktionen einer terroristischen Gruppe unterstützen, die gegen die rassistische Regierung unseren Verbündeten kämpfte. Das wäre unmöglich.
Ein anderes Problem. Israel hält seit nunmehr 35 Jahren Gebiete besetzt, unterstützt in erster Linie von den USA, um eine diplomatische Einigung seit mehr als 30 Jahren zu blockieren. Israel besetzte den Südlibanon und wurde von etwas bekämpft, was die USA als eine terroristische Macht bezeichnen, die Hisbollah, der es tatsächlich gelang, Israel aus dem Libanon hinauszutreiben. Die USA können niemanden erlauben, gegen eine militärische Besatzung zu kämpfen, wenn es ein Verbündeter ist, den wir unterstützen. Deshalb müssen die USA und Israel gegen die UN-Resolution gegen Terrorismus stimmen. Eine Gegenstimme der USA entspricht im Grunde einem Veto.
Davon wurde nichts berichtet und nichts davon erschien jemals in der Geschichtsschreibung des Terrorismus. Der Grund liegt daran, dass hier die falschen Leute die Gewehre halten. Dies sind einige der Probleme, die den Entwurf eines umfassenden Abkommens gegen Terrorismus verhindern. Vielleicht sollten wir eine akademische Konferenz oder etwas in der Art haben, um zu sehen, ob wir es schaffen, den Terrorismus auf eine Weise zu definieren, die nur zu den richtigen Antworten führt und nicht zu den falschen.
Die USA haben vor einigen Wochen John Negroponte an die Vereinten Nationen ernannt, als Botschafter, der den Krieg gegen den Terrorismus anführen soll. Als US-Botschafter musste er sich der Morde und der anderen Gräueltaten bewusst gewesen sein, die von den Sicherheitskräften von Honduras, die wir, die USA, unterstützten, im großen Maßstab verübt wurden. Als Prokonsul von Honduras, wie er dort genannt wurde, war er der lokale Aufseher des in Honduras basierten terroristischen Krieges gegen Nicaragua, für den seine US-Regierung vom Internationalen Gerichtshof und vom Sicherheitsrat in einer blockierten Resolution verurteilt worden ist. Und jetzt wurde er gerade zum UN-Botschafter ernannt, der den Krieg gegen den Terrorismus anführen soll. Welche Reaktionen es darauf gegeben hat? Nun, ich könnte Ihnen sagen, was Sie finden werden. Aber finden Sie es selbst heraus.
Wenn wir uns die ganze Welt ansehen, können wir mehr Beispiele anführen. Sollten wir dem Aufmerksamkeit schenken oder denken, dass es irgendwie relevant wäre? Offensichtlich ist es nicht gerade graue Geschichte, wie man aus der gegenwärtigen Diskussion des Krieges gegen den Terror ersehen kann. Wir sollen alle denken, dass das irgendeine Art von Zufall ist, dass es nichts mit dem zu tun hat, was in der Geschichte stattgefunden hat. Man muss sich die Definitionen und die Gelehrsamkeit sorgfältig zurechtrücken, um am Ende die richtigen Schlussfolgerungen zu erhalten. Sonst handelt es sich dabei nicht um respektable Gelehrsamkeit und ehrlichen Journalismus. Was sind die Ursachen der Verbrechen vom 11. September?
Führungsloser Widerstand könnte es sein, dass die Menschen, die es getan haben, sich selbst umgebracht haben. Dies sind dezentralisierte, nicht hierarchische Netzwerke. Sie folgen einem Prinzip, der führungsloser Widerstand sich nennt und von den christlichen rechten Terroristen in den Vereinigten Staaten entwickelt worden ist. Es gibt bestimmte Voraussetzungen und dann tut man es. Die Menschen in der Antikriegsbewegung nannten dies Affinitätsgruppen. Wenn man annehmen muss, dass, egal welcher Gruppe man auch immer angehört, diese vom FBI infiltriert wird, dann bespricht man nichts in einem Treffen, wenn etwas Ernstes passieren soll. Man tut es mit den Menschen, die man kennt und mit denen man vertraut, als Affinitätsgruppe, und die wird nicht infiltriert. Das ist einer der Gründe, warum die FBI nie in der Lage gewesen ist, herauszufinden, was in irgendeiner dieser Bewegungen vor sich ging. Und anderen Geheimdiensten geht es genauso.
Zwei Kategorien sind zu unterscheiden und sollten nicht durcheinandergebracht werden. Erstens, die eigentlichen Verantwortlichen des Verbrechens. Zweitens, das Reservoir von zumindest Sympathie und manchmal Unterstützung, die sie sogar unter Menschen wecken, die die Verbrecher und diese Taten vollkommen ablehnen. Das Wall Street Journal, eine der seriösesten Zeitungen, wies in einem kleinen Artikel auf Seite 12 darauf hin, dass es nicht viele Beweise gegeben habe, und zitierte dann irgendeinen hohen US-Beamten, der sagte, dass es keine Rolle spiele, ob es irgendwelche Beweise gäbe oder nicht, weil sie es so oder so tun würden. Also wieso sich mit Beweisen abgeben? Es sieht immer noch so aus, als ob die eigentlichen Täter aus dem Kreis des radikalen Islam kommen, der sogenannten fundamentalistischen Netzwerke, von denen Bin Ladens Netzwerk sicherlich ein wichtiger Teil ist.
Woher kamen sie? Niemand weiß darüber besser Bescheid als die CIA, denn sie half dabei, sie zu organisieren und förderte sie lange Zeit. Sie wurden 1980 von der CIA und deren Verbündeten überhaupt erst zusammengestellt. Pakistan, Großbritannien, Frankreich, Saudi-Arabien, Ägypten, China waren dann daran beteiligt. Die Idee war, die Russen aufzureiben, den gemeinsamen Feind. Die russische Invasion in Afghanistan fand im Dezember 1979 statt. Die Beteiligung der Vereinigten Staaten begann schon Mitte 1979. Brzezinski, dem Präsidentenberater für nationale Sicherheit zufolge, begann die US-Unterstützung für die Mudschahedin, die gegen die Regierung kämpften, bereits 6 Monate vor der russischen Invasion. Er sagte sehr stolz in seinen eigenen Worten, die USA hätten die Russen in eine afghanische Falle gelockt, indem wir sie durch die Unterstützung der Mudschahedin dazu gebracht haben, in Afghanistan einzufallen und dadurch in die Falle geführt haben. Dann konnten die USA, die CIA, diese großartige Söldnerarmee aufbauen, bis zu 100.000 Mann, in der sie die besten Mörder von überall her zusammengebracht haben. Die radikalen islamischen Fundamentalisten aus Nordafrika, Saudi-Arabien, von überall, wo sie sie finden konnten. Wir werden es eines Tages genauer wissen, wenn die Dokumente jemals freigegeben werden. Es war für die Afghanen eine völlig legitime Sache, gegen die russische Invasion zu kämpfen. Sie schafften es letztendlich, die Russen zum Rückzug zu zwingen. Die US-Intervention half den Afghanen dabei, das Land und noch viel mehr zu zerstören. Die terroristischen Kräfte, die die CIA organisierte, bewaffnete und ausbildete, verfolgten dann ihre eigenen Ziele. Als eine der ersten Handlungen ermordeten sie 1981 den ägyptischen Präsidenten Sadat, der einer ihrer begeisterten Miterschaffer gewesen war. 1983 trieb ein Selbstmordattentäter, der mit ihnen in Verbindung gestanden haben könnte, das ist sehr verschwommen, Ein Selbstmordattentäter jedenfalls trieb die US-Armee aus dem Libanon hinaus. Sobald die Russen sich aus Afghanistan zurückgezogen hatten, hörten die sogenannten Afghanis auf, in Russland terroristische Anschläge auszuführen, wie sie es zuvor mit CIA-Unterstützung getan hatten. Sie wechselten über zu Tschetschenien. Dort verteidigten sie Muslime gegen eine russische Invasion. Nach 1989 haben sie in Tschetschenien, Westchina, Bosnien, Kaschmir, Südostasien, Nordafrika, Algerien, im gesamten Gebiet gekämpft. Aus ihrer Sicht verteidigen sie Muslime gegen Ungläubige.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.
Die USA schließen sich jetzt den repressiven arabischen Regimen an, die versuchten, den einzigen freien Fernsehsender in der ganzen arabischen Welt zum Schweigen zu bringen. Er sendet eine breite Auswahl von Informationen von US-Militär Powell bis Osama bin Laden. Es gibt viele Interviews mit westlichen Reportern, Robert Fisk und andere, wenn man seine eigene Stimme nicht hören möchte. Und was er sagt, ist seit langer Zeit ziemlich konsistent geblieben und steht auch in Einklang mit ihren Handlungen. Ihr Hauptgegner ist das, was sie als die korrupten, repressiven, autoritären und brutalen Regierungen der arabischen Welt bezeichnen. Bis zu diesem Punkt ist die Bevölkerung auf ihrer Seite und sie erhalten eine Menge Unterstützung. Sie wollen die korrupten Regime auch durch richtige islamische Regierungen ersetzen. Aus ihrer Sicht ist ihnen noch nicht mal Saudi-Arabien islamistisch genug, der wahrscheinlich extremste fundamentalistische Staat der Welt mit Ausnahme der Taliban. Ab diesem Punkt erhalten sie nur sehr wenig Unterstützung. Das ist es, wo sie die Menschen in der Region verlieren. Warum haben sie sich gegen die Vereinigten Staaten gewandt? 1990 errichteten die US permanente Militärbasen in Saudi-Arabien, was aus ihrer Sicht mit der russischen Invasion Afghanistans vergleichbar ist. Doch ist Saudi-Arabien viel bedeutender. Es ist die Heimat der heiligsten Orte des Islam.
1993 haben sie versucht, das World Trade Center in die Luft zu jagen. Dazu gibt es Informationen im Zusammenhang mit den Geheimdiensten an anderer Stelle. Eine Person unter den vielen, die dafür verhaftet worden sind, war ein ägyptischer Geistlicher. Dieser war trotz der Einwände der Einwanderungsbehörde durch Intervention der CIA, die ihrem Freund helfen wollte, in das Land gebracht worden. Ein paar Jahre später versuchte er, das World Trade Center in die Luft zu sprengen. Es ist ein konsistentes Bild.
Zweite Kategorie. Das Reservoir an Unterstützung.
Das Wall Street Journal fing nach dem 11. September 2001 innerhalb weniger Tage an, seriöse Berichte zu suchen über die Gründe, weshalb die Leute dieser Region, obwohl sie Bin Laden hassen und alles, was er tut, verachten, ihn dennoch auf viele Arten unterstützen und ihn sogar als das Gewissen des Islams betrachten. Das Wall Street Journal und andere untersuchen nicht die öffentliche Meinung. Sie untersuchen die Meinungen ihrer Freunde, Bankers, Profis, internationale Anwälte, Geschäftsmänner mit Verbindungen zu den USA. Das Wall Street Journal will herausfinden, welche Haltung sie einnehmen. Ihre Haltung ist sehr deutlich und klar und steht in vieler Hinsicht in Einklang mit der Botschaft von Bin Laden und anderen. Sie sind sehr wütend auf die USA wegen ihrer Unterstützung autoritärer, brutaler Regime und weil die USA eingreifen und alle Bewegungen in Richtung Demokratie blockieren. Sie sind wütend wegen der US-Politik, die Zivilgesellschaft des Iraks zu vernichten, während sie Saddam Hussein stärken. Und sie erinnern sich daran, dass die Vereinigten Staaten und Großbritannien Saddam Hussein während seiner schlimmsten Grausamkeiten unterstützt haben, einschließlich der Vergasung von Kurden, was Bin Laden ständig zur Sprache bringt. Sie wissen es, auch wenn wir es nicht wissen wollen. Und die USA steuerte eine überwältigende wirtschaftliche, militärische und diplomatische Unterstützung für die israelische Militärbesatzung in Palästina bei, die hart und brutal ist und schon 35 Jahre andauert. Und tut es weiterhin. Das sind grob umrissen die Gründe. Und wenn Bin Laden diese Gründe nennt, erkennen die Menschen sie und unterstützen sie.
Das ist nicht die Art, in der die Menschen hier in der westlichen Welt gerne darüber nachdenken, zumindest nicht die gebildete liberale Meinung. Sie bevorzugen die Linie, die von der ganzen Presse übernommen worden ist, insbesondere übrigens von Linksliberalen. In einem der ersten New York Times Editorials fragt Ronald Steele, ein seriöser linksliberaler Intellektueller, »Wieso hassen Sie uns?« »Sie hassen uns, weil wir eine neue Weltordnung von Kapitalismus, Individualismus, Säkularismus und Demokratie anführen, die überall die Norm sein sollte.« Anthony Lewis aus dem linksliberalen Bereich schreibt, »Die Terroristen würden nur einen apokalyptischen Nihilismus antreiben. Nichts anderes und nichts, das wir tun, spielt dabei eine Rolle.« Das hat den Vorteil, tröstlich zu sein. Es gibt einem ein gutes Gefühl zu sich selbst und wie wundervoll man ist. Es ermöglicht uns, den Konsequenzen unseres Tuns aus dem Weg zu gehen. Wenn man mit dem Kopf im Sand leben möchte und vorgibt, sie würden uns hassen, weil sie gegen die Globalisierung sind, dann ist das auch der Grund, weshalb sie vor 20 Jahren Sadat umgebracht haben, die Russen bekämpft haben und 1993 versucht haben, das World Trade Center in die Luft zu jagen. Und das sind alles Menschen, die inmitten der Globalisierung stehen. Wenn man das glauben will, ist das tröstlich. Aber es hat einige Fehler. Es widerspricht allem, was wir wissen. Und zum anderen ist es eine perfekte Art, sicherzustellen, dass wir den Kreis der Gewalt eskalieren. Das ist Stammesgewalt. Du hast mir etwas angetan, ich werde dir etwas Schlimmeres antun, egal was die Gründe sind. Wir machen einfach so weiter. Welche politischen Optionen gibt es?
Eine Option wäre von Anfang an gewesen, dem Rat solcher extremer Radikaler zu folgen wie dem Papst. Der Vatikan sagte unverzüglich, seht mal, das ist ein entsetzliches terroristisches Verbrechen. Im Falle eines Verbrechens versucht man, die Täter zu finden und vor Gericht zu bringen. Man tötet keine unschuldigen Zivilisten. Das ist nicht die Art, in der man mit Verbrechen umgeht. Ob es sich nun um ein kleines Verbrechen handelt oder um ein wirklich großes, wie der terroristische Krieg der USA gegen Nicaragua und einige schlimmere, die dazwischen liegen. Nicaragua, ein gesetzestreuer Staat, befolgte die richtigen Prinzipien. Natürlich brachte ihnen das nichts. Es gibt zahlreiche andere Präzedenzfälle. Als die IRA Bomben in London legte, was eine ziemlich ernste Sache ist, hätte eine mögliche Antwort sein können, Boston zu zerstören, von wo der größte Teil der IRA-Finanzierung stammt, und den westlichen Teil von Belfast auszulöschen. Die richtige Art, damit umzugehen, war das, was sie getan haben, also die Täter ausfindig zu machen, sie vor Gericht zu bringen und sich die Ursachen zu betrachten, denn solche Dinge werden von irgendetwas verursacht. Und meistens, wenn man sich die Gründe ansieht, sind einige von ihnen legitim und sollten angesprochen werden, unabhängig von dem Verbrechen, weil sie legitim sind. Aber damit gibt es Probleme. Die Vereinigten Staaten erkennen die Jurisdiktion der internationalen Institutionen nicht an. Die USA haben die Jurisdiktion des Weltgerichtshofes zurückgewiesen. Sie haben es abgelehnt, den Internationalen Strafgerichtshof ICC zu ratifizieren. Die USA wollen in der Lage sein, ohne Beweise zu handeln. Das ist ein entscheidender Teil der Reaktion. Die USA haben nicht um die Autorisation des Sicherheitsrates ersucht, die sie dieses Mal vielleicht erhalten hätten, weil die anderen ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates auch terroristische Staaten sind. Russland hätte kein Veto eingelegt. Sie lieben es. Deshalb hätten die USA wahrscheinlich die Autorisation des Sicherheitsrates bekommen können, aber sie wollten es nicht, weil sie einem seit langer Zeit stehenden Prinzip folgen, das nicht von George Bush stammt und noch viel weiter zurückreicht. Das Prinzip ist, dass wir, USA, das Recht haben, unilateral zu handeln. Wir wollen keine internationale Autorisation, weil wir unilateral handeln. Wir scheren uns nicht um Verhandlungen, wir scheren uns nicht um Abkommen. Wir sind die Stärksten, der härteste Typ auf der Straße. Wir tun, was wir wollen. Statt Autorisation muss deshalb Glaubwürdigkeit aufgebaut werden. Ein Schein des Notwendigen und Folgerichtigen. Und meistens funktioniert es. Das ist ein wichtiger Faktor in der Politik. Er wurde als offizieller und einleuchtendster Grund für den Balkankrieg geliefert. Charles Tilly, Historiker, weist in seinem Buch namens Zwang, Kapital und die europäischen Staaten darauf hin, dass Gewalt hunderte von Jahren hindurch das führende Prinzip Europas gewesen ist. Es funktioniert fast immer, wenn man eine überwältigende Vorherrschaft von Gewalt hat und dahinter eine Kultur der Gewalt. Dann macht es Sinn, diesem Prinzip zu folgen. Auf die Forderung der USA an die Taliban, Osama bin Laden auszuliefern, antworteten sie auf eine Weise, die dem im Westen als völlig absurd und fremdartig angesehen wird. Sie sagten nämlich, okay, aber zeigt uns zuerst einige Beweise. Im Westen gilt das als lächerlich. Es ist ein Beweis ihrer Kriminalität. Wie können Sie nach Beweise fragen? Wenn uns irgendjemand aufgefordert hätte, jemand auszuliefern, hätten wir es sofort getan, würden wir nicht nach Beweise fragen. Und nach den Regeln der Symmetrie fragen wir nach der Wirklichkeit bei den Führern der westlichen Zivilisation.
Haiti ersuchte die USA seit Jahren, den Massenmörder Emmanuel Constant auszuliefern. Er ist einer der Anführer des Massakers an vielleicht 4.000 oder 5.000 Menschen während der Militärjunta Mitte der 90er Jahre. Sie haben unzählige Beweise. Er wurde in Haiti bereits vor Gericht gestellt und verurteilt, und nun ersuchen sie die USA, ihn zu übergeben. Diese Militärjunta war auf nicht sehr verborgene Art und Weise von der Bush- und Clinton-Regierung unterstützt worden. Haiti hat dieses Gesuch vor einigen Wochen wiederholt. Es fand noch nicht mal eine Erwähnung. Wieso sollten die USA einen überführten und verurteilten Killer ausliefern, der vor einigen Jahren für die Ermordung von 4.000 oder 5.000 Menschen verantwortlich gewesen ist? Vielleicht würde er sagen, dass er von den CIA finanziert und unterstützt worden ist, was wahrscheinlich wahr ist. Diese Tür wollen wir nicht öffnen.
Costa Rica versucht seit 15 Jahren, die USA dazu zu bringen, ihnen John Hull zu übergeben. Ein US-Landbesitzer in Costa Rica, den sie mit glaubwürdigen Beweisen terroristischer Verbrechen anklagen. Hull benutzte sein Land als eine Basis für den US-Krieg gegen Nicaragua. Der Internationale Gerichtshof und der UN-Sicherheitsrat haben sich bereits damit befasst. Also haben sie versucht, die USA dazu zu bringen, ihn auszuliefern. Haben Sie in den Medien darüber schon jemals etwas gehört? Nein. Daraufhin hat Costa Rica das Land von John Hamilton, eines anderen amerikanischen Landbesitzers, konfisziert, weil das Land auch als eine Basis für die US-Angriffe gegen Nicaragua benutzt wurde. Verwandelten sie sein Land in einen Nationalpark. Sie boten und zahlten dafür Wiedergutmachung. Die USA lehnten ab. Dafür wurde Costa Rica bestraft, indem ihnen Hilfe vorenthalten wurde. Wir, die USA, akzeptieren diese Art von Ungehorsam unserer Verbündeten nicht. Wenn man die Tür zu Fragen der Auslieferung aufstößt, führt das in sehr unangenehme Richtungen. Also kann man das nicht machen.
Reaktionen in Afghanistan. Der Name der Kriegsoperation der Antiterrorallianz in Afghanistan sollte zuerst Kreuzzug heißen. Aber die Public Relations Abteilung der USA sagte, dies würde nicht funktionieren. Dann sollte er unendliche Gerechtigkeit heißen. Aber die PR-Berater sagten, das klingt zu sehr nach Göttlichkeit, würde also auch nicht klappen. Und dann wurde es andauernde Freiheit, Enduring Freedom, genannt. Auch in diesen Begriffen liegt Zweideutigkeit. Im Englischen kann Enduring auch Leiden, Aushalten bedeuten. Und es gibt zahllose Menschen auf der ganzen Welt, die das erlitten haben, was wir Freiheit nennen.
Ein vernünftiger Vorschlag stammt von Exilafghanen und wird angeblich auch von Stammesführern intern erhoben. Er schlägt eine UNO-Initiative vor, aus der sowohl die Russen als auch die Amerikaner vollkommen herausgehalten werden sollten. Das sind die zwei Länder, die in den letzten 20 Jahren praktisch das gesamte Land verwüstet haben. Sie sollten da rausgehalten werden und sie sollten massive Reparationen zahlen. Eine UNO-Initiative, die Kräfte innerhalb Afghanistans zusammenbringen würde, um zu versuchen, etwas aus den Ruinen aufzuerbauen, mit viel Unterstützung und ohne Einmischung, das könnte funktionieren. Wenn aber die USA darauf bestehen, das zu leiten, können wir es genauso gut aufgeben.
Wir möchten das Ausmaß des Terrors sicherlich reduzieren, nicht verstärken. Es gibt einen einfachen Weg, das zu bewerkstelligen, der daher niemals besprochen wird. Nämlich aufzuhören, dabei mitzumachen. Das würde das Ausmaß des Terrors ungeheuer herabsenken.
Und in der allgemeinen Öffentlichkeit braucht es eine größere Offenheit und Bereitschaft, über Dinge nachzudenken, die bisher unter den Teppich gekehrt wurden.